Undrafted, der Football-Podcast von Fans für Fans mit Finn, Tim und Tom.
Moin und willkommen zur tatsächlich letzten Folge Undrafted für diese Saison. Sonntag war es soweit, der Super Bowl ist gespielt worden. Am Ende, so viel kann man, denke ich mal, jetzt schon vorwegnehmen. Die Folge kommt ja am Donnerstag raus und das sollten alle mitbekommen haben. Haben die Kansas City Chiefs das Spiel 38-35 für sich gewinnen können gegen die Philadelphia Eagles und sind damit Super Bowl Champion für die Saison 22-23. Werden wir heute drüber sprechen. Werden aber auch erstmal über ein paar andere Dinge drumherum sprechen, die zwischen der letzten Podcast-Folge und dieser Folge passiert sind. Eine Sache, die sich leider nicht hat ändern können zur Folge, ist, dass Tom leider wieder nicht mitmachen kann, weil die Lärmbelästigung in seiner Wohnung drumherum leider zu groß ist. Er hat uns aber eine kleine Sprachnachricht zusammengemacht, die wir euch dann nachher an den Super Bowl ranschneiden werden in dieser Folge, dass ihr auch Toms Einschätzung dazu hört. Genau, und hoffen dann, dass er ab der nächsten Folge, wenn es in die neue Saison geht, dann wieder dabei sein kann. Aber wir haben natürlich nicht nur Tom in diesem Podcast und damit begrüße ich jetzt meinen Podcast-Partner für heute, Finn alias Felix Diego. Schön, dass du da bist.
Ja, schöne Grüße zurück und auch schöne Grüße an Tom natürlich. Ja, Glückwunsch genau. Nach Kansas City, würde ich erstmal sagen. Verdienter Super Bowl-Sieg. Ja, sprechen wir gleich noch ein bisschen drüber, hast du ja gerade schon treffend erklärt.
Genau, wir kommen aber erstmal zu ein paar News und wir starten mal mit den aktuelleren Sachen und zwar die letzten beiden Headcoaching-Spots, es sind glaube ich die letzten beiden, müssten die letzten beiden sein, Colts und Cardinals, die offen waren, sind besetzt worden und sie sind beide im selben Franchise fündig geworden, nur jeweils auf der anderen Seite des Balles, denn die Colts holen sich den Offensive Coordinator der Philadelphia Eagles, Shane Steichen in ihr Team. Und die Cardinals holen sich den Defensive Coordinator Jonathan Gannon auf ihre Seite. Und damit stehen die Eagles ohne Offensive und Defensive Coordinator da. Erstmal jetzt gerade. Auch interessant.
Definitiv.
Hast du eine Einschätzung zu den Headcoach Hires?
Ja, sind glaube ich beides noch relativ junge, unerfahrene. Jonathan Gannon ist jetzt gerade 40 geworden. Und Shane Steichen ist 37, also noch ja, relativ jung für einen Headcoach. Haben beide natürlich bei den Eagles jetzt vor allem dieses Jahr gute Arbeit geleistet auf ihrer jeweiligen Seite. Beide Units sind ja oder gehören zu den Top-Units der NFL dieses Jahr. Und ja, ich bin mal gespannt, wie das dann da bei den Colts bzw. bei den Cardinals funktioniert. Und wie es dann vor allem auch bei den Eagles nächstes Jahr weitergeht, ob man da einen merklichen Verlust erkennt oder ob Nick Sirianni da dann das Heft in der Hand hatte, vor allem offensiv natürlich, und ja, er das fortführen kann, beziehungsweise wen sie jetzt dann als Nachfolger holen, ob die das dann fortsetzen können, da gibt es definitiv auch ein paar Fragezeichen.
Absolut. Ich finde, gerade wenn man auf die Colts guckt, ein Gedanke noch interessant. Ich glaube, das war jetzt für mich der endgültige Punkt, dass ich sage, dass die Colts mein absoluter Top-Favorit sind, um mit den Bears zu traden auf 1. Neben den Houston Texans, wo die Bears ja nur einen Pick runtergehen müssten auf die 2. Und dann garantiert Jalen Carter oder Willie Anderson Jr. immer noch kriegen. Aber an 4 kriegst du auch noch einen von den beiden. Und auch wenn Ursay dann schon gesagt hat im Interview, ich weiß nicht, ob ihr es da draußen, ob du das gehört hast, dieser, also sprichwörtlich übersetzt hat er so gesagt, dieser Junge da aus Alabama, der sieht ganz gut aus, ist natürlich die Anspielung auf Bryce Young, der als Quarterback 1 bisher gehandelt wird in der Klasse, wo sich wahrscheinlich auch nicht so viel dann ändern wird. Und wenn man sich jetzt einen offensive-minded Headcoach reinholt, dann ist natürlich die Chance sehr da, dass der auch sagt, der möchte seinen Franchise-Quarterback haben und dass man dann vielleicht an 1 geht, um den Guy zu holen, den sie dann gerne haben wollen. Ich bin mal gespannt, gerade bei Shane Steichen, bei den Cardinals mache ich mir da weniger Sorgen. Das ist ein sehr seriös geführtes Franchise. Wie das Verhältnis mit Ursay wird und ob er da in der Lage ist, sich da durchzusetzen oder ob Ursay am Ende dann wieder eingreift und irgendwelche Schwachsinnsentscheidungen gefällt werden. Das war ja auch das, wo die letzten Head Coaches bei den Colts alle dran gescheitert sind, an der Macht von Jim Irsay, dem Owner. Genau, das finde ich noch so interessant, ob er sich da durchsetzen wird, aber das können wir heute noch nicht beurteilen. Das wird sich dann zeigen.
Zwei
Was
Sachen
auf
noch,
jeden Fall,
vielleicht ganz kurz.
aber sag, klar.
Also erstmal das zu den Colts. Ich glaube, das ist ja jetzt auch kein Geheimnis, dass die der Top-Kandidat sind, um auf den Nummer 1-Pick zu traden. Das war ja auch schon vor der Head-Coach-Verpflichtung, glaube ich, so. Und zu den Cardinals. Die haben jetzt einen defensiv-minded Head-Coach sich geholt. Ist vielleicht ganz interessant, wenn man bedenkt, dass sie mit Kyler Murray einen jungen, aufstrebenden Quarterback haben, dass sie ihm jetzt trotzdem einen defensiven Head-Coach an die Seite stellen. Ja, also finde ich jetzt auch erstmal überraschend. Ist ja eigentlich schon auch üblich, würde ich fast schon sagen, dass du, wenn du einen Top-Quarterback hast, dass du dann ihm auch zumindest einen Offensive-Minded Head Coach an die Seite stellst. Weil angenommen, du holst jetzt einen oder einen Offensive-Coordinator, der dann auch nächstes Jahr gut funktioniert, dann besteht da natürlich auch wieder das Risiko, dass der nicht lange da ist, dass der dann abgeworben wird. Also dahingehend auf jeden Fall auch interessant.
Ja, absolut. Also ich denke, diese Besetzung des Offensive Coordinators in Arizona wird jetzt sehr interessant. Aber sie waren ja an Offensive-Minded Head Coaches dran, aber Sean Payton haben sie nicht gekriegt. Vielleicht wollten sie dann auch nicht für ihn traden. Der ist ja bekanntlich nach Denver gegangen. Mike Kafka und wie heißt der von den Bengals? Callahan? Ich glaube, ne?
Ja, ich
Vielleicht
glaube.
waren die Interviews nicht gut genug. Das kann ja auch sein. Und nicht überzeugend genug.
Also Mike Kafka ist
Oder
vielleicht ganz interessant. Da hat ja auch der Cardinals Owner hat ja, glaube ich, auch mit Andy Reid über ihn gesprochen. Weil Andy Reid und Kafka sich wohl auch kennen und Überschneidungen haben. Und Andy Reid soll wohl sehr positiv über Kafka gesprochen haben. Andy Reid kennen wir natürlich alle. Nicht erst seitdem er jetzt ja, den Super Bowl gewonnen hat vor ein paar Tagen. Und der sicherlich hat da ja auch ein bisschen Expertise. Und dass sich die Cardinals dann trotzdem gegen Kafka entscheiden, ist definitiv auch nochmal interessant. Also
ja,
gut,
anscheinend scheinen
heißt natürlich
sie
nicht, dass das
von.
Interview nicht trotzdem dann der Ausschlag gewesen sein kann, dass das am Ende dann nichts geworden ist.
Ja, vielleicht hat Kafka auch einfach gesagt, er hat keine Lust, ne?
Das kann
So.
natürlich auch sein.
In New York ist es ja gerade eigentlich eine ganz gute Situation. So, und wer weiß, wie es in Arizona weitergeht. Dann würde ich sagen, können wir das Headcoaching-Thema für diese Offseason wahrscheinlich hiermit erstmal zumachen. Es sind alle besetzt, alle Posten. Und wir gucken dann eher da, was die Eagles dann vielleicht machen auf ihren Koordinator-Positionen. Coordinator ist ein gutes Stichwort, denn die Ravens haben ihre offene Koordinator-Lücke geschlossen, nämlich auf der offensiven Seite, und haben sich im College bedient und nicht bei irgendeinem College-Team, sondern bei dem aktuell wohl erfolgreichsten College-Team dieser aktuellen Zeit. Und das ist Georgia. Zweimal hintereinander jetzt gewonnen. Große Favoriten da drauf, vielleicht auch noch ein drittes Mal in Folge College-Champion zu werden. Und sie haben sich Todd Monken geholt, den Offensive Coordinator der Georgia Bulldogs. Ich weiß jetzt noch nicht so viel über den Mann, muss ich ehrlich gesagt zugeben. Ich weiß nur, dass Georgia wirklich eine starke Offense hatte die letzten 2 Jahre und dass es kompletter Gegenentwurf wahrscheinlich wird zu dem, was die Ravens im letzten Jahr gemacht haben, die ja ein absolutes Run-First-Team waren und die jetzt wahrscheinlich mehr dann auch aufs Passspiel wieder setzen werden. Und da auf jeden Fall der Blick, wenn es um Receiver-Free Agents geht, wahrscheinlich krass nach Baltimore geht, weil so viele gute Receiver hat dieser Kader bisher nicht zu bieten, meiner Meinung nach. Aber wie siehst du das denn?
Ja, ich würde sagen, Stetson Bennett zu den Ravens confirmed. ja, nee, also so viel kann ich zu dem jetzt ehrlich gesagt auch nicht sagen. Aber du hast schon gesagt, dass wir jetzt eine ähnliche Offense wie die letzten Jahre mit Lamar sehen, der ja vorher nämlich dann auch viel gerusht ist. Also erstmal weiß ich nicht, ob man das erwarten kann, alleine jetzt mit dem neuen Offensive Coordinator. Und natürlich webt da auch immer noch ein Fragezeichen über der Personalie Lamar Jackson, wo man nicht weiß, wie es weitergeht.
Ja, definitiv.
Und da muss man definitiv dann jetzt auch nochmal ein paar Wochen abwarten, was so passiert, ob sie ihn taggen, ob Lamar überhaupt Bock hat, auf dem Tag zu spielen. Weil, ja, was die Vertragsverhandlungen angeht, soll es
Stockend.
ja nach wie vor eher schwierig aussehen.
Definitiv. Ich glaube, bei Lamar ist der einzige Weg, wenn es einen Tag gibt, dann Tag and Trade. Ich glaube nicht, dass Lamar auf einem Tag für Baltimore spielt. Weil was macht er denn, wenn er sich dann jetzt verletzt während dieser Tag-Saison? Dann wird er released und dann findet er diesen Mega-Vertrag nicht mehr da draußen, weil er sich verletzt hat. So, ich
Das
glaube,
wäre
der
dann das
will.
Risiko, ja.
Ich glaube, der will dann getradet werden. Und ich kann ihn auch verstehen. Ich kann ihn dann auch verstehen. So wie man das hier hört, sollen die, hatten wir ja auch schon mal drüber gesprochen, hier im Podcast, 100 Millionen auseinander sein. In den Verhandlungen, das ist schon fast ein unüberwindbarer Graben. Also da die Situation behalten wir auf jeden Fall im Blick. Und aber mit Todd Monken wirkt es für mich auch, als ob sie sich jetzt die Option auch frei halten, ganz weg von diesem Spielstil von Lamar zu gehen. Weil Georgia Stenson Bennett jetzt nicht der krasseste Runner ist als Quarterback, das muss man vielleicht auch mal dazu sagen. Und trotzdem unfassbar erfolgreich war. Dann kommen wir mal zu einem anderen Quarterback, über den wir natürlich auch noch reden müssen. Das hat sich jetzt gestern und vorgestern so ein bisschen entwickelt. Und das ist Derek Carr von den Las Vegas Raiders. Denn die Raiders hatten erst versucht, Derek Carr zu traden. Das hat dann nicht funktioniert und Derek Carr hat dann auch es abgelehnt. Man muss dazu sagen, er hat in seinem Vertrag eine sogenannte No-Trade-Clause. Das ist, wie der Name schon sagt, relativ simpel erklärt. Er kann nicht einfach so zu einem anderen Team getradet werden, außer er stimmt dem ausdrücklich zu. Er hat sich dagegen entschieden, dass er dazu stimmt, dass er getradet wird. Und ist dann gestern Nacht, Abend unserer Zeit gecuttet worden. Die Raiders, vielleicht dazu nochmal kurz die Fakten, sparen dadurch jetzt 29,25 Millionen an Cap Space. Hätten sie ihn nicht jetzt released gestern, wären 40,4 Millionen in dem Vertrag garantiert gewesen. Was ein heftiger Dead Cap gewesen wäre. Und vielleicht von Derek Carr nochmal ein paar Statistiken zu seiner Zeit. Er war 9 Jahre in Vegas bzw. Oakland. Er hat ja, ist ja zu ihnen gekommen, als sie noch in Oakland waren. Hat 217 Touchdowns geworfen, 99 Interceptions und hat einen Rekord von 63-79 als Raiders Quarterback. Wie siehst du das, Finn, mit Derek Carr? Ist das jetzt richtig, dass sich die Wege trennen? Wo denkst du, geht's für ihn vielleicht hin und was denkst du, wird bei den Raiders passieren?
Ja, also erstmal glaube ich, nachvollziehbarer Move von den Raiders. Derek Carr, wissen wir alle, ist, ja, ich würde sagen, Quarterback 15 ungefähr in der Liga. Und ja, man hat, oder bei solchen Quarterbacks weißt du halt, wenn die Umstände sehr gut sind, das kann dann durchaus auch erfolgreich werden. Letztes Jahr hat es jetzt nicht so gut funktioniert. Liegt auch daran, dass Derek Carr so ein bisschen irgendwie einen Rückschritt gemacht hat in seiner individuellen Performance. Weshalb dann auch der Move von den Raiders jetzt definitiv vertretbar ist, zumal Derek Carr halt nächstes Jahr ordentlich Kohle gemacht hätte. Der Vertrag war ja auch dann so strukturiert bei seiner letzten Vertragsverlängerung, dass man jetzt irgendwie, nachdem er jetzt so ein Out hat und man dann eben guckt, wie das dann die letzten Jahre jetzt funktioniert hat. Für die Raiders, glaube ich, kann man sagen, dass die jetzt auf jeden Fall auch ein heißer Kandidat sind, um im Draft möglicherweise nochmal ein oder zwei oder drei Picks nach vorne zu springen, um dann eben auch einen Quarterback zu nehmen. CJ Stroud ist ja auch da dann ein Kandidat unter anderem. Ja, und Derek Carr, mal gucken. Also die Saints sollen ja wohl an ihm interessiert sein. Da stelle ich mir aber die Frage, wie die Saints das mal wieder machen wollen mit dem Cap, weil die sind jetzt schon irgendwie 50, 60 Millionen über dem Cap plus dann dem Derek Carr. Und die Verträge, die haben, sind auch alle nicht so so cut-freundlich, sag ich mal. Du müsstest halt wieder jeden Vertrag umstrukturieren und alles nach hinten schieben und das ist bei den Saints ja jetzt schon seit ein paar Jahren der Fall. Und ob du dann mit dem Derek Carr qualitativ so gut aufgestellt bist, um dann nochmal einen Push zu wagen, bezweifle ich mal sehr, muss man sagen.
Ja, und dann ist anzuzweifeln.
Ja, dann sind halt die üblichen Kandidaten da immer noch dann Thema, die Jets, die Panthers. Ja, mal gucken. Also, ich kann mir vorstellen, dass dann das letztendlich dann irgendwie so ein Team wird, was einen Veteran Quarterback sucht, der einfach nur das Team führt. Bei den Jets haben wir eine gute Defense. Da bräuchte man dann in dem Fall halt einen Derek Carr, der dann eben keine Fehler macht. Zumindest ist das erstmal jetzt die grobe Einschätzung vor der Saison. Die Panthers sind jetzt jahrelang mit verschiedene Quarterbacks rumgelaufen und da mal gucken, ob Derek Carr dann da eben eine Konstante reinbringen könnte. Wird auch spannend zu sehen sein, was dann mit Derek Carr am Ende des Tages passiert. Kann sich natürlich jetzt das Team dann frei aussuchen.
Ja, gut, das hätte er natürlich auch schon vorher gekonnt durch die No-Trade-Clause, aber hast du recht. Jetzt kann er natürlich auch mehr Kohle kassieren und Ja, Derek Carr und die Raiders. Ich glaube, das war so ein bisschen, es war absehbar. Es war auch immer eine Beziehung, die viel geprägt war von Pech. Also Derek Carr hatte ja wirklich mal eine Saison, wo er im MVP-Rennen dabei war, wo auch alles drumherum gepasst hat. Und dann verletzt er sich, glaube ich, war es in der letzten Woche oder vorletzte Woche vor den Playoffs so schwer, dass er nicht mehr dabei sein kann. Und die Saison der Raiders endet dann auch nach einem Playoff-Spiel direkt in Houston gegen Brock Osweiler. Möchte ich hier an der Stelle nochmal erwähnt haben, gerne. Und danach die Jahre war halt auch der Supporting Cast für Carr immer etwas schwierig. Und dieses Jahr hat man sich dann mal versucht, wirklich ihm einen guten Supporting Cast zu geben. Das hat dann nicht funktioniert. Die schlechte Saison der Raiders ist nicht nur auf ihn abzuwälzen, aber er hat da auch seinen Anteil auf jeden Fall dran. Deswegen ist es vielleicht gut für beide Seiten, einen freshen Start irgendwo zu machen. Die Raiders müssen mit diesem Kader jetzt erfolgreich sein. Sonst ist Josh McDaniels Job auch nach ein, zwei Jahren jetzt noch in Gefahr. Ja, was machen die Raiders vielleicht erstmal? Was ich kann mir auch vorstellen, dass sie einen Quarterback draften. Ich glaube, dass sie aber nur aggressiv hochgehen, wenn ihr Guy droppt. Ich glaube, sonst warten sie, wer zu ihnen kommt. Und ich kann mir folgende Lösung sehr gut vorstellen. Du holst einen Quarterback und du holst Jimmy Garoppolo in der Free Agency rein. Also holst du Quarterback im Draft und Jimmy Garoppolo in der Free Agency dazu. Garoppolo kennt das McDaniels-System, kommt von den Patriots ursprünglich, ist da von denen zu den 49ers gegangen. Ist ein Veteran, guter Game Manager, der keine Fehler macht. Und das reicht für dieses McDaniels-System vollkommen aus. Und du kannst dahinter deinen Rookie in Ruhe sich entwickeln lassen. Das ist so das Szenario, was ich mir so vorstelle. Und wo es für Carr geht, ich finde Carolina ist in meinen Augen vielleicht die beste Anlaufstation. Carolina hat keinen Quarterback gerade mehr auf dem Roster, so wirklich. Das heißt, außer Matt Corral. Das heißt, das Geld dafür ist da. Die haben Waffen. Die haben einen Top-10-Pick, wo man da nochmal was machen kann. Die haben junge, talentierte Spieler in ihrer Offensive Line. Zum Beispiel den Ike Mekwonu, der auch über die Saison sich immer mehr gefangen hat, fand ich. Die haben eine krasse Defense mit einem wirklich jetzt jungen, aufstrebenden Defensive Coordinator, mit Evero, den ich ja annual zu gut kenne. Also ich könnte mir vorstellen, dass Carolina mit der Verpflichtung von Carr mit einem Schlag das beste Team in der NFC South werden könnte, wenn man sich so anguckt, wie die Situationen da gerade sind. Also vorausgesetzt, Lamar Jackson zieht sich nach Atlanta, ne? Das ist ja auch eine Möglichkeit, die im Raum steht. Dann wären die Panthers automatisch das beste Team und mit diesem Top-10-Pick, weiß nicht. Also ich habe letztens einen Mock gesehen, wo einer das so gesagt hat, dass er denkt, dass sie Carr holen. Und dann haben die Bijan Robinson dazu gedraftet. Das fände ich ein spannendes Szenario, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, dann könnte Carolina auf jeden Fall was reißen in der NFL. Auch wenn das Tom mir natürlich nicht gefallen würde, aber ich halte es durchaus für gegeben.
Ja, mal sehen. Also, ja, Bijan Robinson, krasser Spieler. Ob der in den Top 10 zu nehmen ist, weiß ich nicht. Allein wegen Positional Value. Aber ja, also definitiv junge, aufstrebende Defense. Du hast mit Brian Burns, mit JC Horn ein paar talentierte Spieler auf ihren jeweiligen Positionen. Offense hast du gerade schon ja, was zu gesagt. Also kann ich dann in dem Fall nicht groß widersprechen.
Das ist ja das Schöne an der Zeit, die jetzt kommt. Deswegen seid nicht traurig, dass der Super Bowl vorbei ist, sondern freut euch auf das, was jetzt kommt. Es wird jetzt echt spannend, wie die Teams ihre Kader bauen. Da freu ich mich persönlich sehr drauf. Wird eine sehr geile Zeit. War es letztes Jahr auch schon durch den Podcast für mich und ich glaube, das wird für uns jetzt noch viel, viel cooler nochmal. Dann, einfach der Vollständigkeit halber, müssen wir es hier natürlich nochmal kurz nennen. Das ist jetzt schon fast eine Woche her, wenn ihr das hört. Die NFL Honors waren, aber allein wegen dem Offensive Player of the Year müssen wir es hier kurz ansprechen. Dadurch, dass es kein Witcast ist, brauchen wir das jetzt nicht zeigen. Sonst hätte ich gesagt, finde mal kurz deinen Kopf zur Seite.
Kann ich ja
Dahinter hängt ja
trotzdem machen.
nämlich. Kannst du trotzdem machen. Das wird dann der TikTok-Clip. Da hängt das Trikot von Justin Jefferson und das ist ein gutes Stichwort, denn Justin Jefferson ist der Offensive Player of the Year geworden in der NFL. Ich weiß jetzt gar nicht, ob wir zu den Awards groß was sagen müssen, weil ich glaube, es gab keinen großen Snub und im Endeffekt ist alles verdient. Wenn du gleich nochmal über Justin Jefferson reden möchtest, lasse ich dir gerne deine Bühne dafür. Ich würde jetzt erstmal aber die Awards einmal kurz alle vorstellen und dann kannst du gerne noch was dazu sagen. Der Defensive Player of the Year ist Nick Bosa geworden, der Edge Rusher der San Francisco 49ers. Offensive und Defensive Rookie kommen beide von den New York Jets und das ist Receiver Garrett Wilson, der Offensive Rookie of the Year und der Defensive Rookie ist Cornerback Sauce Gardner. Der Coach of the Year kommt ebenfalls aus New York, aber vom anderen Franchise, nämlich von den Giants und das ist Brian Daboll. Der Comeback Player of the Year ist Geno Smith von den Seattle Seahawks geworden, der Quarterback. Der Walter Payton Man of the Year ist Dak Prescott geworden und der MVP zum zweiten Mal in seiner jetzt 5 Jahre dauernden Karriere ist Patrick Mahomes geworden.
Einen hast du noch vergessen?
Habe ich einen vergessen?
Moment of the Year.
Ey, das habe ich gar nicht auf dem Schirm. Was ist
Na,
denn
das Moment of the Year? Moment of the Year wurde auch so ein bisschen under the radar noch vergeben. Da gab es nicht groß was in den sozialen Netzwerken zu. Weiß ich natürlich aber auch nur, weil der Moment of the Year auch an Justin Jefferson ging mit seinem Catch gegen die Bills.
Ah, der Bills-Catch. Ich habe das Bild gesehen, aber ich habe das da gar nicht zugeordnet in dem Moment, dass es der Moment of the Year war. Gut, dass du es sagst.
Hat auf jeden Fall 2 Trophäen abgeräumt, so viel kann man sagen.
Und wenn ich es richtig mitbekommen habe, ist nicht auch der Bills-Assistant-Coach, der da geholfen hat, bei der Mar Hamlin Assistant-Coach of the Year geworden? Oder habe ich das falsch im Kopf gerade?
Das er war auf jeden Fall kann ich nicht Kandidat. Sagen. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass der Assistant Coach auf jeden Fall eine Stimme für den MVP gewonnen hat.
Ja, das auf jeden Fall. Das hat er auf jeden Fall und die hat er auch verdient, finde ich, nach der
definitiv.
Geschichte. Ja, Justin Jefferson, willst du noch was dazu sagen, Finn?
Ja, erstmal muss ich natürlich dazu sagen, dass ich den predicted habe vor der Saison als Offensive Playoff Sieger. Das lasse ich mir nicht mehr nehmen. Da schmiere ich jetzt auch hier die nächsten Jahre noch euch aufs Brot.
Ja, das darfst du auch sehr gerne machen. Ich halte mich da mal konform zurück.
Hat natürlich auch so ein bisschen was damit zu tun, dass ich in dem Fall ein bisschen biased war und natürlich auch dann aus Eigeninteresse gehandelt habe. Hab aber trotzdem daran geglaubt, dass es passieren könnte und es hat sich natürlich bestätigt. Was soll ich da groß jetzt zu sagen? Jefferson, ein krasser Spieler, krasse Saison. Receiving Yards Leader, Reception Leader. Und ich glaube, dass er definitiv diese Ernennung hier verdient hat. Gut für die Vikings, dass sie ja einen Top-2-Receiver in ihrem Kader haben, der jetzt auch noch jung ist, der dann sicherlich irgendwann auch seine Kohle haben will, aber die man dem unbedingt geben sollte und geben muss eigentlich.
Unbedingt, ja.
Freut mich für Justin. Ich tue so, als wäre das irgendwie mein Freund und ich kenne ihn.
Chill danach nicht der Fall, zusammen,
aber, ne? Nee, also eine Runde Madden. Finde ich sehr cool für ihn. Und ja, das Einzige, du hast gesagt, Snaps gab es nicht, stimme ich dir zu. Es gab jetzt keinen kontroversen Sieger. Das Einzige, was ich vielleicht ein bisschen fragwürdig fand, ist Micah Parsons, dass er keine einzige First Vote bekommen hat als Defensive Player of the Year. Das fand ich ein bisschen fragwürdig. Dass es am Ende Nick Bosa wird, völlig verdient, völlig verständlich. Mhm. Aber Micah Parsons keine einzige First Vote bekommen, fand ich dann doch ein bisschen krass auch.
Ja, da gebe ich dir recht, das ist heftig. Leute, die es versucht haben zu verargumentieren, haben natürlich damit gesagt, dass er die letzten entscheidenden Wochen sehr unauffällig war. Das hatten wir ja auch gesagt, dass zum Beispiel beim Spiel gegen die 49ers er gar nicht so präsent war, außer dass er einen O-Liner durch die Gegend geschubst hat. Und dafür kriegst du ja kein Award für den besten Schubser der Liga.
So. Ja, gut, aber also 49ers, das ist ja eh nur ein Regular Season Award. Das hat ja, also die Playoffs haben da ja gar keine Relevanz für.
Aber auch da war er ja ein bisschen im Hintertreffen, ne? Dann am Ende in den letzten Wochen, weil er auch klar hat angeschlagen gespielt, aber auch das war nicht mehr so krank wie am Anfang. Er hat ja unfassbar stark angefangen, aber dann leider halt auch nachgelassen, ne? Und vielleicht ist das halt Nick Bosa natürlich, war halt konstant. Der war halt konstant in seiner Leistung und das. Ja, aber ja, ich gebe dir recht, der hätte einen Vote verdient gehabt. Gut, hast du noch was zu Justin Jefferson oder sollen wir zum Super Bowl kommen?
Können gerne zum Super Bowl kommen. Justin Jefferson ist natürlich eine überragende Überleitung zum Super Bowl, weil das in den nächsten Jahren hoffentlich auch mal der Fall sein wird.
Ja, es sei dir gegönnt von einem Broncos-Fan, der dieses Gefühl schon mal Gott sei Dank erleben durfte. Ich sei dir gegönnt. Bevor wir jetzt aber unsere Einschätzung zum Super Bowl teilen, hat Tom noch eine kleine Sprachnachricht vorbereitet und die Hören wir jetzt.
Hallo liebe Undrafted-Hörer, hier ist Tom und ja, ich wollte euch einfach mal nur ein Update geben, woran das liegt, dass ich jetzt gerade nicht dabei sein kann bei der Aufnahme. Das liegt ganz einfach daran, dass die Wohnung neben uns, also neben der wir wohnen in unserem Geschoss oder unserer Etage hier in Köln, die hat einen Rohrbruch und das heißt, da wird gerade ja sehr, sehr viel rumgearbeitet. Da wird der Boden aufgemacht. Ja, und das ist im Moment alles sehr, sehr laut. Dazu wird halt direkt vor meinem Bürofenster, wo ich das Ganze sonst immer aufnehme, also den Podcast, der Bürgersteig neu gemacht. Da wird gerüttelt und das ist alles sehr, sehr laut. Und deswegen, ja, da kann man keine gute Tonqualität gewährleisten. Zumindest nicht so, dass man sich das anhören möchte. Deswegen habe ich mir jetzt gerade mal ein ruhiges Minütchen genommen, um euch zumindest das Update zu geben. Ich möchte mich aber auch nicht lumpen lassen und einmal kurz noch was zum Super Bowl zu sagen. Ich fand, das war ein super Spiel, war die ganze Zeit eng, hohe Qualität, viele Punkte, was natürlich für viele Casual-Fans und ja für die breite Masse das Ganze ein bisschen zugänglicher macht. Wir hatten zwei super aufgelegte Quarterbacks, Mahomes hat ein super Spiel, Jalen Hurts auch, was mich natürlich sehr gefreut hat für Jalen Hurts, weil ich war vor der Saison natürlich von uns dreien, der am höchsten auf Jalen Hurts war. Und der gesagt hat, dass er sich als Passer auch deutlich weiterentwickelt hat. Deswegen war ich auch sehr, sehr froh, das zu sehen, dass es wirklich so gekommen ist. Dennoch haben die Chiefs das meiner Meinung nach im Endeffekt schon gut gemacht. Mit den sehr guten Play-Designs, vor allem an der Goal-Line, mit diesen Routes, die angetäuscht wurden, um dann direkt wieder umzukehren und in die, in die Ecke der Endzone zu laufen. Das hat zweimal geklappt und da hat man die Eagles Defense echt beim Schlafen erwischt. Vor allem die Line war natürlich gut, wenn man keinen Sack zulässt und ja, wenn man so gute Passing Plays macht gegen die beste Passing Defense der Liga, dann ist das schon sehr, sehr beeindruckend, muss man sagen. Ja, dann Halbzeitshow muss ich wahrscheinlich auch noch ein paar Worte zu verlieren. Ich habe auf Twitter viel gelesen, dass es blöd war oder dass es nicht gut war, weil Rihanna viel Playback gesungen hat und so weiter. Dazu muss ich erstmal sagen, das ist eine Halbzeitshow, kein Halbzeitkonzert. Also wer jetzt da Gesang erwartet, ist da wahrscheinlich ein bisschen ja, fehlgeleitet. Weil im Super Bowl, was ein Riesenevent ist, da geht es halt darum, eine gute Show abzuliefern. Und das macht man nicht nur, wenn man Star ist mit Musik, sondern auch mit Performance, mit diesen ganzen Tänzern, mit einem geilen Outfit, mit ja vor allem diesen Schwebebühnen. Das war ja unglaublich, das sah sehr, sehr cool aus, den Lichtern und so weiter, darum geht's da viel, viel mehr. Und ja, wie gut ja, Rihanna quasi über die letzten Jahre Musik gemacht hat, hat man erstmal gemerkt bei den ganzen Songs, die man alle kannte. Man wusste ja sofort, welches Lied gerade gespielt wird die ganze Zeit. Und ja, ich glaube, wer da ein Konzert erwartet, ist da ein bisschen falsch und vor allem, wie badass sie aussah, hat man auf Twitter ja überall gesehen mit diesen Blicken und so weiter. Ihr Outfit war natürlich auch sehr, sehr cool. Dann alle in weiß und sie in rot, sah sehr, sehr, sehr cool aus. Und ja, dann mit dieser Message, dass sie wieder schwanger ist und ein Kind erwartet und so. Fand ich schon alles sehr, sehr gut und sehr, sehr stimmig und ja, hat mir gut gefallen. Im Gegensatz zu vielen auf Twitter bzw. Social Media. Bin mal gespannt, was die beiden Jungs dazu sagen. Dann Super Bowl abgehakt, sage ich nochmal eben was zu. Ja, zu der Head-Coaching-Suche der Colts. Ich fand es sehr, sehr erfrischend, dass es auch mal länger dauert, wie es in normalen Jobs auch mal üblich ist, dass es nicht immer direkt nach einem Interview jemanden gibt, dem man ja den Job gibt. Gibt es bei gerade anderen Berufsfeldern ja auch, dass es mal mehrere Treffen gibt, bis man sich dann wirklich entscheidet. Und ich bin sehr, sehr froh, dass die Colts sich gegen Jeff Saturday entschieden haben. Ich meine, die haben jetzt auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Wahl getroffen. Und ja, auf jeden Fall, ich kann da gar nicht so viel zu sagen. Ich bin einfach nur froh, dass es nicht Jeff Saturday geworden ist, weil ja, diese Shitshow der Colts muss jetzt einfach mal vorbei sein. Und ansonsten, ja, bin ich sehr gespannt, was bei den Raiders passiert nach der Entlassung von Derek Carr. Der Weg für Aaron Rodgers ist frei. Rodgers mit Devonta Adams, mit Hunter Renfrow, mit Josh Jacobs. Es wäre schon ja, eine Top-10-Offense der NFL. Und Ja, würde mir als Marke auch sehr gut gefallen. Vor allem, wie Tim das immer gesagt hat, mit als Marke. Wenn Tom Brady nicht klappt, dann holt man sich halt eben Aaron Rodgers. Das stimmt schon und hätte ich auf jeden Fall Lust drauf. Nur, dass ihr immer Bescheid wisst. Ich wollte es mir nicht nehmen lassen, euch mal zumindest ein Update zu geben, jetzt in einer ruhigen Minute. Und jetzt wünsche ich euch viel, viel Spaß beim Hören dieser Folge. Hört rein, was die beiden dazu zu sagen haben. Ciao, ciao.
So, Tom, habt ihr jetzt gehört? Wir kommen dann jetzt zu unseren Einschätzungen zum Super Bowl. Und ich führe euch jetzt natürlich nochmal chronologisch durch das Spiel durch. Man muss dazu sagen, wir haben Toms Memo zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht gehört. Das heißt, ich kann da jetzt nicht drauf eingehen. Deswegen, wenn jetzt hier Sachen doppelt kommen, dann ist es halt einfach so. Ja, Super Bowl 57 gewinnen. Wir haben es gesagt, am Ende die Kansas City Chiefs in einem wirklich spektakulären Footballspiel, kann man sagen. 38 zu 35 in Glendale in Arizona gegen die Philadelphia Eagles. Patrick Mahomes krönt sich zum zweiten Mal in seinen 5 Jahren zum Super Bowl Champion. Für Andy Reid ist es auch der zweite Titel als Head Coach mit den Chiefs. Patrick Mahomes auch Super Bowl MVP geworden. Das kann man, denke ich mal, auch schon mal vorwegnehmen. Auch da ist es für ihn das zweite Mal. Beide Male, wo er gewonnen hat, ist er Super Bowl MVP geworden. Auch zu Recht, finde ich. Aber dazu kommen wir jetzt. Für euch da draußen, ich habe ein paar Schlüsselszenen rausgearbeitet, die wir in den Vordergrund stellen werden, und dann werden wir so alles, was davor, danach war, im Rahmen dieser Schlüsselszenen analysieren und uns dann von Schlüsselszene zu Schlüsselszene hangeln. Und die erste Schlüsselszene, die ich auf dem Feld habe, ist kurz vor Ende des zweiten Quarters. Wir haben einen dritten Versuch und 6, nachdem wir eigentlich erst den dritten Versuch und 1 hatten, der dann durch eine False-Start-Strafe zum dritten Versuch und 6 wurde führt, tatsächlich in dem Fall die Philadelphia Eagles, an der 49-Yard-Linie von Philadelphia, und es steht zu diesem Zeitpunkt 14 zu 7 für die Eagles. Was passiert? Die Eagles wollen einen geskripteten Quarterback-Draw laufen über Jalen Hurts, der kann aber den Ball nicht richtig unter Kontrolle bringen, und relativ ohne Gegnereinwirkung rutscht ihm dieser Ball raus, und Linebacker Nick Bolton von den Chiefs reagiert am schnellsten, hebt ihn auf und trägt ihn zum 14 zu 14 zurück. Finn, jetzt natürlich die Frage: Wie hast du bis dahin das Spiel erlebt und auch diese prägnante Szene im Spiel, diese erste wirklich sehr prägnante Szene?
Ja, also erstmal zu der Szene. Du hast den dritten und eins schon angesprochen. Wenn ich mich recht erinnere, dann war das beim dritten und eins ein angedachter Quarterback-Sneak von den Eagles.
Vollkommen richtig.
Und anhand dessen kann man eigentlich mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass der dritte und eins ein garantiertes First Down gewesen wäre, so wie wir die Eagles und die Quarterback-Sneaks in dieser Saison und auch vor allem im Super Bowl erlebt haben. Aber im Super Bowl nicht nur einen Quarterback-Sneak versucht, sondern mehrere, und
Ganze
die haben
neunmal in der ersten Halbzeit
ganze
tatsächlich
neun
und alle
Mal
erfolgreich.
und alle sind erfolgreich gewesen, und bei allen haben sie, glaube ich, 3 Yards geholt, so ungefähr.
Es
Also
war schon krass.
geisteskrank schon, was die Eagles mit dem Quarterback Sneak gemacht haben und auch ja die ganze Saison über schon gemacht haben. Da gibt es auch Statistiken zu, mit was für einer Erfolgsquote die denn durchgeführt haben. Und das ist das Stichwort, denn beim dritten und eins wäre es ein garantiertes First Down gewesen, was dann jetzt endlich nicht wegen der Penalty für Isaac Seumalo, den Right Guard, weshalb dann eben dann der dritte und sechs zustande gekommen ist, wo dann natürlich Jalen Hurts gefummelt hat. Und ich glaube, dass das mir ja, das der einzige grobe Fehler von Jalen Hurts in dem ganzen Spiel war.
Ja.
Weil abgesehen von dem Fumble Jalen Hurts wirklich ein phänomenales Spiel abgeliefert hat, mit 4 Total Touchdowns. Und so wie es zu dem Zeitpunkt gelaufen ist, ist es jetzt auch nicht zu viel Spekulation, wenn man sagt, dass die Eagles durchaus in der Lage gewesen wären, in dem Drive auch einen Touchdown zu erzielen.
Absolut.
Beziehungsweise zu scoren, oder ein Field Goal reicht ja vielleicht auch. Auf jeden Fall hätten die Eagles halt die Möglichkeit gehabt, mit einem Touchdown auf 14 Punkte wegzuziehen, was schon mal ein dickes Pfund gewesen wäre. Durch den Fumble und dann den Touchdown von den Eagles, von den Chiefs, dadurch stand es halt 14-14, was schon mal ja so ein bisschen auch dann in dem Fall ja ein Schlag ins Gesicht für die Eagles war, weil, wie gesagt, die bis dahin vor allem offensiv halt ein sehr, sehr gutes Spiel abgeliefert haben. Und ich glaube, dass es ja sich so ein bisschen durch das ganze Spiel zieht, dass die Eagles eben verpasst haben, aus ihren Vorsprüngen ja, so einen großen Vorsprung zu erarbeiten, dass man eben so ein bisschen wegzieht, weil die Chiefs dann eben immer in der Lage sind, noch auch aus dem 10-Punkt-Rückstand eben, ja, Kapital zu schlagen, das Spiel umzudrehen, wie es dann letztendlich auch der Fall gewesen ist. Und so, ja, so eine 14-Punkte-Führung wäre da auf jeden Fall ein dickes Pfund gewesen, um sich schon mal so ein bisschen abzusetzen.
Ja, absolut. Also ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen. Ich würde sagen, dass die Eagles bis zu diesem Zeitpunkt gefühlt die absolute Kontrolle über dieses Spiel mit ihrer Offense hatten. Man muss ja auch die Statline einfügen, dass sie bis zur Halbzeit, glaube ich, von 30 möglichen Spielminuten 22 Minuten den Ball hatten. Das ist natürlich schon unfassbar effektiv. Und sie waren halt unfassbar variabel. Sie im Passspiel haben sie es immer wieder geschafft, Goddard, Smith und AJ Brown freizukriegen. Auch in 1 gegen 1 Matchups gezwungen. Und auch gerade Hurts als Runner, die hatten halt 9 gescriptete QB-Runs in der ersten Halbzeit allein über ihn. Und das sind keine Scrambles gewesen, die kommen ja noch oben drauf. Also die Eagles hatten eigentlich, fand ich, zu dem Moment das die absolute Kontrolle. Und deswegen ist es für mich so eine Schlüsselszene, weil es für mich so der erste Punkt ist, wo dieses Spiel langsam, noch nicht endgültig, aber langsam anfing zu kippen. Weil, sind wir mal ehrlich, gehen die Eagles hier runter und machen das 21 zu 7. Dann kannst du das Spiel gefühlt schon zumachen. Fast. Mit der Kontrolle, die die Eagles haben. Mit 2 Touchdowns in Führung. Das muss man ja sagen, schon mal vorweggegriffen. Die Eagles hatten keinen einzigen Meltdown mit ihrer Offense das ganze Spiel. Die waren das ganze Spiel über konstant. Die haben vielleicht zweimal gepuntet und einen Field Goal haben sie geschossen. So, das ist nicht wenig. 35 Punkte, das ist eine grandiose Offense-Leistung. Und ich würde auch den Case machen, hätten sie das Spiel gewonnen, wäre Jalen Hurts der No-Brainer für den Super Bowl-MVP geworden. Hat ja auch 3 Touchdowns selber erlaufen im gesamten Spiel. Und hatte ja auch kurz vor, das war ja der Touchdown zum 14 zu 7, war ja dieser lange 45-Yard-Pass auf AJ Brown, der ja auch eigentlich eine Double-Coverage war, aber wo man dann auch die Qualität von AJ Brown, finde ich, gesehen hat und gesehen hat, warum sie ihn geholt haben. Da einfach krass war, wie stark die Eagles diese Kontrolle hatten über das Spiel. Und Kansas City wirkte für mich, als ob das Momentum gegen sie läuft. Sie haben ja auch davor das Field Goal verschossen. Sie hatten ja die Eagles zum Punt gezwungen, direkt nach den ersten beiden Drives. Und haben dann das Field Goal verschossen und dann kippte das Spiel erstmal in die erste Richtung zu Philadelphia. Es wirkte in dem Moment alles für mich, als ob Philadelphia hier ihr Momentum jetzt ausspielt und du hast es richtig gesagt, dann macht man sich eine manageable Situation, die man das ganze Spiel über perfekt ausgespielt hat, kaputt durch einen eigenen Fehler. Und das haben wir bei den Eagles, fand ich, öfter gesehen in diesem Spiel, dass sie sich, wenn sie sich im Weg standen, dann nur selbst. Also weniger war es dann die Kansas City Defense. Ich finde, an der Stelle kann man auch erwähnen, dass zum Beispiel so ein Chris Jones so absoluter Non-Factor war, das ganze Spiel über, fand ich. Bei den Chiefs, vor allem natürlich Nick Bolton, musst du loben, der hat ein wirklich gutes Spiel gehabt. Der hat einen Fumble zum Touchdown Return, der hat beinahe noch einen zweiten gehabt, wenn das war regelkonform kein Catch. Von Miles Sanders müsste das gewesen sein. Aber der hat auch so wichtige Tackles gesetzt, immer wieder in diesem Spiel und finde ich, war auf der Defense-Seite auf jeden Fall der MVP für Kansas City.
Dazu kurz.
Gerne.
Ja, nicht nur Nick Bolton ein gutes Spiel gemacht, sondern das ganze Linebacking-Core von den Chiefs.
Ja.
Denn sowohl Nick Bolton als auch Willie Gay und Leo Chanel hatten jeweils 5 defensive Stops. Und die 15 defensiven Stops von den Linebackern sind die viertmeisten von Chiefs-Linebackern seit 2016. Das heißt, hier sieht man auch schon, glaube ich, dass die Linebacker vor allem, ja, ein gutes Spiel gemacht haben und da auch maßgeblichen Anteil eben dran hatten, dass die Chiefs dann den Super Bowl gewonnen haben.
Er war der Rekordmann des DDR-Fußballs. 102 Länderspiele, 55 Tore, viermal Torschützenkönig. Und trotzdem stand Joachim Streich oft im Schatten. Unsichtbar im Westen, im Osten zwar gefeiert, aber nie frei. Ein Stürmer mit Weltklasse-Instinkt, gefangen im System, das seine Helden kontrollierte. Wie er trotzdem zur Legende werden konnte, davon erzählen wir in dieser Folge der 100 Fußballlegenden. Joachim Streich, der Star im falschen System.
Absolut, absolut. Ich fand auch, wenn wir nochmal auf die andere Seite gucken, zu Kansas City's Offense, ich fand auch, dass Kansas City sich viel selbst auf dem Fuß stand. Also, da hast du gedroppte Bälle, dann hast du auch selber gegen Kansas City dumme Strafen. Und gerade in der ersten Halbzeit, fand ich, hat die Eagles Line das noch ganz gut gemacht. Und da hatten sie auch noch wirklich nicht eine wirklich richtige Antwort. auf Hassan Reddick. Die kam dann später, da kommen wir dann auch noch zu. Aber erstmal muss man ja sagen, dass Hassan Reddick öfter mal einen Pressure auf Mahomes hatte, was dann zu ungenauen Pässen führte. Und was dann in der Umkehrschluss dazu geführt hat, dass die Chiefs eigentlich nur 7 Punkte offensiv erzielt haben in der ersten Halbzeit. Und das war der erste Drive, der dann, wo sie geskriptet das Feld runtergegangen sind, also nicht geskriptet von der NFL, sondern man skriptet ja die ersten Plays in so einem Spiel oder den ersten Drive meistens. Und dann am Ende auf Travis Kelce den Touchdown erzielt haben. Und genau, ich fand, wie gesagt, das Momentum war zu dem Zeitpunkt völlig bei den Eagles und das fing da schon so ein bisschen an zu shiften. Wenn wir jetzt mal weitergehen, hat sich dann erstmal wieder zurückgedreht zu den Eagles, die dann auf 24 zu 14 wieder davongezogen sind. Und dann kommen wir für mich zur zweiten Schlüsselszene für dieses Spiel. Und das ist kurz vor der Pause, die Schrecksekunde für Kansas City, über die müssen wir natürlich kurz sprechen. Patrick Mahomes versucht, einen First Down per Scramble zu erreichen beim dritten Versuch und wird von Tyjae Edwards, dem Linebacker, am Knöchel erwischt beim Tackle und humpelt, schmerzverzerrt vom Feld, saß auch mit schmerzverzerrtem Gesicht an der Bank. Und wir haben das Spiel ja zusammengeguckt und wir haben da beide schon gesagt, wenn jetzt Chad Henne reinkommt, dann ist das Spiel durch. Dann war es das. Bei 24 zu 10 Führung für die Eagles. Genau. Wie hast du das denn erlebt, diese Situation um Patrick Mahomes in dem Moment?
Ja, also ich glaube, Mahomes hätte das cleverer lösen können, mit dem Wissen, dass er ja angeschlagen ist, dass er sich eben nicht dem Risiko aussetzt, da noch den Kontakt zu suchen, beziehungsweise auf den Kontakt zu warten und eben das Risiko einzugehen, dass eben genau das passiert, was dann am Ende passiert ist. Vielleicht hätte er einfach den Ball wegwerfen sollen, keine Ahnung. Auf jeden Fall war es dann ja bitter auf jeden Fall, dass er sich dann da verletzt hat und das hat man auch bei uns gemerkt, dass so ein bisschen, ja, dann in dem Moment hat man gedacht, das ist jetzt irgendwie ein Momentum-Shift zugunsten der Eagles, da ist jetzt so ein bisschen dann die Luft raus, wenn sich jetzt Mahomes verletzen sollte, wie du gerade schon angesprochen hast und es schien ja jetzt eigentlich auch nicht möglich, dass Mahomes dann in der zweiten Halbzeit so gespielt hat, wie er gespielt hat. Ich will gar nicht wissen, wie viele Spritzen Mahomes sich in der Halbzeit reinpfeifen musste, wie viele Tabletten er genommen hat, wie viel Schmerzmittel er genommen hat. Gesund kann das auf jeden Fall nicht sein.
Nee, absolut nicht.
Gemerkt hat er in seinem Fuß wahrscheinlich auch gar nichts mehr. Aber gut, im Super Bowl muss man auch so ehrlich sagen, ist dann, glaube ich, das zu verkraften und wenn es das letzte Spiel der Saison ist, da macht man natürlich alles für den Erfolg. Und Mahomes, dann zweite Halbzeit, hat man ihm auch gar nicht mehr groß angemerkt, dass er dann doch noch eine Fußverletzung hat. Vielleicht kommen wir gleich dann zu dem Scramble noch, zu dem längeren.
Ja, zu dem kommen wir auf jeden Fall noch. Müssen wir.
Aber ja, also zumindest hat man erstmal gedacht, dass das jetzt vielleicht dann auch so ein bisschen Einfluss aufs Spiel haben könnte, wenn das jetzt eben eine schwerwiegende Verletzung für Mahomes sein sollte.
Absolut. Ich fand die Eagles, das Momentum hat sich dann halt wieder neu gefangen und wir gingen eigentlich alle in diese Pause mit diesem Gefühl, okay, der nächste Drive, Kansas City hat ja nach der Pause dann den Ball bekommen, der muss jetzt ein Touchdown werden, sonst ist das Spiel vorbei. Und Mahomes kam dann ja zurück, also Pausenstand nochmal kurz, ich glaube, ich habe ihn schon gesagt, aber zur Sicherheit nochmal 24 zu 14 für die Philadelphia Eagles, mit Kansas City Ball zu Beginn der zweiten Halbzeit. Und Kansas City fing dann an, die Partie immer mehr zu ihren Gunsten zu drehen. Ich fand, diese Offense wirkte dann Anfang der zweiten Halbzeit viel gefasster. Hat ganz anderes Auftreten gehabt. In der ersten Halbzeit hat man viel Travis Kelce gesucht. Auf einmal war dann Juju Smith-Schuster der Target Man. Und man hat wichtige Akzente dann gesetzt über so Leute wie Sky Moore oder Kadarius Toney. Da kommen wir ja gleich auch noch zu. Aber im ersten Drive vor allem die beiden Key Player, die beiden Running Backs gewesen. Wahrscheinlich, weil Mahomes auch noch nicht hundertprozentig wieder fit war. Man hat viele kurze Pässe gespielt, Screenpässe und man ist vor allem gelaufen über Pacheco und McKinnon. Und eben jener Pacheco war es dann auch, der dann den Touchdown erzielt hat, zum 21 zu 24. Ich finde besonders bemerkenswert, was man hier herausstellen muss, ist, dass man es dann jetzt in der zweiten Halbzeit geschafft hat, Hassan Reddick aus dem Spiel zu nehmen. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, aber das war ganz viel so ein Double-Team aus Tight End und Offensive Tackle, was sie ihm da entgegengestellt haben, mit dem sie es geschafft haben, ihn da wirklich rauszunehmen. Und Mahomes braucht halt nicht viel Zeit. Der braucht halt nicht so lange in der Pocket, um den Ball loszuwerden. Das hat halt dann wunderbar funktioniert. Genau. Und die Eagles haben dann den Ball bekommen, konnten aber nur ein Field Goal erzielen, über Jack Elliott auf 27 zu 21. Und dann kommt die nächste Szene, über die wir, finde ich, sprechen müssen. Und das ist der Touchdown nach dem wieder langen Drive von Kansas City von Kadarius Toney, der dann die erste Mal die Führung gebracht hat für die Chiefs. Und im Endeffekt war es ja ein vorbereitetes Trickplay. Ich habe das jetzt in der Nachbericht mittlerweile gesehen bei manchen, die haben das gezeigt haben, dass wir drei Spielzüge vorher, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, haben sie das schon mal gemacht mit Toney, nur da hat er den Scramble komplett durch, oder die Motion komplett durchgezogen auf die andere Seite. Und dann sind sie in der Goal-Line, an der Goal-Line in derselben Formation rausgekommen. Was passiert? Für die Zuhörer da draußen nochmal kurz ins Gedächtnis gerufen. Kadarius Toney täuscht die Motion an. Und Slay war das, ne? In dem Fall, Darius Slay, beißt da komplett drauf, geht mit rein, wie es ja auch richtig ist. Du gehst ja mit, es war ja keine direkte Man-Coverage, aber du gehst trotzdem ein bisschen mit rein, weil die Formation ja dadurch enger wird, wenn der Outside-Receiver da auf der Seite weg ist und zeigt schon seinem Gegenüber an, hier, der kommt, nimm ihn, nimm ihn, nimm ihn. Was passiert? Snap kommt, Kadarius Toney bleibt einfach stehen oder macht, wie gesagt, auf dem Absatz kehrt, steht vollkommen frei in der linken unteren Ecke oder rechten unteren Ecke aus Kansas City Sicht der Endzone, kriegt den Ball zugeworfen, kann im Endeffekt in die Endzone spazieren. Zum Touchdown, Spiel gedreht, 28-27. Wie hast du denn so diese Minuten um zwischen dem Pacheco-Touchdown und dann natürlich vor allem den Toney-Touchdown erlebt?
Ja, also das war erstmal dann wichtig für die Chiefs definitiv. Die beiden Touchdowns. Zwischendrin war ja, glaube ich, ein Field Goal von den Eagles,
Genau,
wenn
Jack
ich mich
Elliott.
jetzt recht erinnere. Und ja, das ist dann definitiv halt so ein bisschen dann das Momentum gewesen, was sich die Chiefs wieder zurückgeholt haben. Sind dann ja mit dem Play in Führung gegangen. 28-27, wie du schon gesagt hast. Und ja, die zweite Halbzeit haben die Chiefs dann offensiv sehr, sehr gut gecallt, sehr, sehr gut gespielt. Du hast ja schon gesagt, dass sie so ein bisschen von Kelce weggegangen sind. Kelce, erste Halbzeit vor allem ein Faktor gewesen natürlich, in viel, viel in Man-Coverage verteidigt gewesen. Das ja, ist ja dann immer so ein altbewährtes Mittel bei den Chiefs. Mahomes auf Kelce hat ja auch einmal dann für einen Touchdown funktioniert in der ersten Halbzeit. Und wie du schon gesagt hast, Juju dann vor allem in der zweiten Halbzeit ein Faktor gewesen, was ganz interessant war vielleicht, sowohl Kadarius Toney mit dem Touchdown als auch Sky Moore mit dem Touchdown, zu dem wir vielleicht gleich noch kommen. Beide hatten einen Catch im ganzen Spiel und bei beiden war es eben dann der Touchdown-Catch. Das finde ich ist auch ganz interessant. Aber ja, also sehr, sehr stark gecallt, sehr, sehr wichtig für die Chiefs, um eben ja das Momentum zu shiften und dann eben auch aufrechtzuerhalten. Ja.
Also ich finde, man muss hier Andy Reid und Eric Bieniemy auf jeden Fall loben. Das war eine ganz andere Leistung von dieser Chiefs-Offense in der zweiten Halbzeit. Aber auch die andere Seite, die Defense, muss man hier loben, die wirklich auch einen besseren Job gemacht haben. Und ich finde dieses Play mit Darius Slay, der da so verarscht wurde, das zeigt einfach, dass die Chiefs sich gut vorbereitet haben auf dieses Spiel. Sowas machst du nur, ich glaube, die Run-Crew hat es auch gesagt, wenn du viel Film guckst, dann weißt du, dass ein Darius Slay dazu neigt, da schnell drauf zu beißen, schnell dahin zu gehen. Und das war wirklich top bespielt in dem Moment. Und ja, hat natürlich die Eagles auch so ein bisschen lächerlich wirken lassen in dem Moment. Was natürlich dazu geführt hat, dass auch dieses Momentum merklich dann anfing, wirklich zu kippen auf Seiten der Chiefs. Die Eagles haben dann ja den Ball bekommen, aber mussten sich per Punt von diesem wieder trennen. Und da kommt für mich jetzt der endgültige Turning Point, der ganze Komplex danach. Denn es kommt zu diesem spektakulären Punt-Return von Kadarius Toney, der ja auch der längste Punt-Return der Super Bowl-Geschichte tatsächlich ist. Wo er auf der linken Seite des Feldes aus Kansas City sich den Ball fängt. Komplett umzingelt ist eigentlich von Verteidigern, die es aber nicht schaffen, ihn festzumachen. Einmal komplett Coast to Coast auf die andere Seite rüberläuft, nach rechts. Auf einmal hat er dann diese Wall, so nennt sich das im Puntblock, also diese Mauer aus Blockern vor sich, die dann schön ihm diese Line da frei blockt, wo er einfach gerade das Feld runtergehen kann. Auf einmal ist Kansas City an der 5-Yard-Line von den Philadelphia Eagles. Und dann kommen wir direkt, nehme ich direkt vorweg, dann danach gerne deine Einschätzung wiederfinden. Die spielen einfach dasselbe Play. Das ist so dieses Meme mit der Cantina-Band aus Family Guy bei Family Guy Star Wars. Wir sind die Cantina-Band, sag, was ihr spielen sollt. Spielt denselben Song nochmal, gut, denselben Song nochmal. Und dann einfach auf der anderen Seite, Sky Moore macht genau das Gleiche, diesmal gegen Bradbury. Läuft rein, täuscht eine Motion an, Snap kommt, Sky Moore bleibt stehen, Bradbury hat auf die Motion gebissen. Wo ich mich auch frage, wie kann da Defense das zweimal hintereinander passieren bei Profis? Und Sky Moore, walk in the park in die Endzone. Und die Chiefs bauen ihre Führung aus auf 35-27.
Ja, du, wir haben ja in der Super Bowl Preview über Special Teams gesprochen gehabt, auch unter anderem.
Ja.
Und da haben wir gesagt, dass die Special Teams vermutlich nicht das Spiel alleine entscheiden werden, aber dass es durchaus möglich sein kann, dass einzelne Special Teams Play so ein bisschen Einfluss aufs Spiel nehmen und die Richtung vorgeben können. Und es waren jetzt nicht nur die Szene, war ja auch vor allem ein verschossenes Field Goal von den Chiefs in der ersten Halbzeit. Mhm. Und aber vor allem auch eben jetzt dann der Punt Return von Kadarius Toney. Und nicht nur der, denn Kadarius Toney hat bei insgesamt 6 Punts, bei 5 von denen hat er mehr Yards als expected erreicht, laut Next Gen Stats. Mhm. Das heißt, Kadarius Toney in diesem Spiel als Punt Returner durchaus sehr, sehr effektiv gewesen. Nicht nur eben wegen dem 65-Yard-Returner. Und ja gut, der 65-Yard-Returner, der sticht natürlich dann enorm raus. Und ja, wenn du halt dann plötzlich an der 5-Yard-Line stehst, ist es mit Mahomes auch, ich würde nicht sagen, ein garantierter Touchdown, aber die Wahrscheinlichkeit, dass du mit Mahomes von der 5-Yard-Line eben mit 6 bzw. 7 Punkten vom Feld gehst, ist dann ja doch auch relativ hoch. Und gerade zu dem Zeitpunkt des Spiels dann eben mit 8 Punkten in Führung zu sein, war natürlich ein dickes Fund.
Absolut, absolut. Es ist halt aber auch so ein Kopf, vom Kopf her so ein krasser Momentum Change, wenn dir so ein Big Play gelingt beim Punt, weil das passiert nun wirklich nicht oft, dass ein Punt so weit returned wird. Und Kadarius Toney auf jeden Fall in dem Spiel, finde ich, sein Value gezeigt, warum die Chiefs ihn ertradet haben von den Giants. Hat er in dem Spiel auf jeden Fall gezeigt. Und ja, die Eagles haben dann nochmal den Ball bekommen und haben auch einen starken Drive hingelegt, fand ich. Natürlich herauszustellen hier das Big Play auf Devontae Smith bis an die 2-3-Yard-Linie der Chiefs. Und von da dann wieder, wie könnte es anders sein an diesem Tag, der Quarterback-Sneak über Jalen Hurts für 3 Yards in die Endzone. Und dann mussten sie natürlich für 2 gehen, weil der Spielstand zu dem Zeitpunkt mit den 6 Punkten, die der Touchdown erstmal gibt, war 33-35. Und es hätte ja jetzt nicht viel an der Ausgangslage geändert, ob du jetzt die 2-Point nicht schaffst oder ob du ein PAT schießt. Du brauchst dann ja trotzdem den Field Goal, um das Spiel zu gewinnen. Deswegen die richtige Entscheidung hier auch von den Eagles auf 2 Punkte zu gehen. Und dann, ja, wie sollte es anders sein an dem Abend? Jalen Hurts hat einfach dieses Team, muss man ja sagen, auf seine Schultern genommen und hat sie gecarried. Und hat sie auch gut gecarried, das muss man auch sagen. Und kämpft sich wirklich vor, wie ein designter Quarterback-Run mit Sanders als Running Back, als Vorblocker in die Endzone. Es steht 35-35, aber noch 5 Minuten auf der Uhr. Und ich weiß nicht, wie es bei dir war. Bei mir war so das Gefühl da, okay, Kansas City, 5 Minuten, das reicht locker für die, um das Spiel zu gewinnen. Wie hast denn du das gesehen?
Er war ein Nationalheld, ein Vorbild, der Kapitän, der Südafrika vereinen sollte. Doch dann verkaufte er den Sport für eine Lederjacke. Hansi Cronje, gefeierter Cricketstar, ein Mann wie Franz Beckenbauer nur in Südafrika und dann gestürzt wie ein Betrüger. Spielmanipulation, Wettmafia, ein tödlicher Flugzeugabsturz. Unfall oder Mord? Tatort Sport, die neue Episode. Hansi Cronje verriet den Sport für eine Lederjacke. Jetzt hören, überall, wo es Podcasts gibt.
Ja, gute Frage. Also, ja gut, also du hast natürlich, wenn du 5 Minuten auf der Uhr hast, ist natürlich eine Menge Zeit, vor allem dann auch noch mit Timeouts. Dass die Chiefs mit 5 Minuten einen Touchdown scoren können, steht, glaube ich, außer Frage, beziehungsweise scoren können. Die Frage, die man dann oder die ich mir dann gestellt habe, ist halt, ob die Eagles danach nochmal an Ball kommen oder nicht. Und normalerweise mit 5 Minuten müsste man auch meinen, dass die Eagles danach nochmal an den Ball kommen. Wäre wahrscheinlich auch der Fall gewesen, wenn nicht dann passiert ist, was passiert ist.
Ja, und zwar, da kommen wir jetzt zu. Erstmal der Drive. Ich fand Kansas City, in diesem Drive hat sich einfach das gezeigt, was auch gleich noch mein Fazit ist. Kansas City war in der zweiten Halbzeit einfach das smartere Team in der Art und Weise, wie sie spielen. Viel Laufspiel am Anfang eingestreut, viel die Uhr damit schon runtergenommen. Und dann kommt es natürlich zu diesem Mahomes-Scramble über, waren es 30 Yards? Irgendwas zwischen 20 und 30 Yards.
26, glaube ich.
26, genau, gut. Wo man diesen Knöchel natürlich überhaupt nicht mehr gesehen hat, wo das kein Faktor mehr zu sein schien, wo er selber scrambled, weil er sieht, dass das Loch in dem Pass-Rush aufgeht und sie wirklich schon damit in die Red Zone bringt. Und dann waren die Eagles gezwungen, weil das war ja auch um die Two-Minute-Warning rum, ihre Timeouts zu nehmen. Und es kommt dann zu der Schlüsselsituation beim dritten Versuch, ich glaube 3. und 8 oder so, auf jeden Fall keine Situation, wo du sagst, du spielst den 4. Versuch aus. 1:50 knapp noch auf der Uhr, Eagles hätten noch einen Timeout gehabt, kommt ein Passversuch von Mahomes auf Juju Smith-Schuster, der incomplete ist. Im ersten Moment sieht es so aus, als ob er Smith-Schuster halt komplett überworfen hat. Würde sogar immer noch den Case dafür machen, dass er es auch hat, unabhängig davon, was dann jetzt gleich passiert ist. Und es fliegt aber eine Flagge. Und die Flagge, da müssen wir drüber reden, ist Holding gegen James Bradbury, der Smith-Schuster gecovert hat. Und Holding, für die, die es nicht wissen, kleine Regelkunde, gegen den Cornerback beim Passspiel gibt 5 Yards, aber einen automatischen ersten Versuch. Und das hätte natürlich das Spiel komplett gedreht, wenn Kansas City hier jetzt hätte das Field Goal schießen müssen. Geschossen hätte, dann hätten sie zwar geführt mit 38-35, aber die Eagles hätten 1:58 und einen Timeout gehabt, was natürlich dann die Dramatik des Spiels noch mal krasser gemacht hätte, wenn die Eagles noch diesen einen finalen Drive kriegen. Ja, so, ich denke mal, ich kann das Spiel jetzt noch schnell zusammenfassen, bevor wir da unsere Meinung zu diesem Call raushauen. Spielt es Kansas City unfassbar smart, Jerick McKinnon bricht durch im ersten Lauf danach, geht aber an der 1 aufs Knie, damit er nicht reinläuft und die Uhr stehen bleibt zum Touchdown. Patrick Mahomes geht zweimal direkt aufs Knie nach dem Snap. Die Uhr läuft also somit weiter. Bei 11 Sekunden wird das Timeout genommen. Harrison Butker kommt aufs Feld, schießt das Ding rein. Die Eagles kriegen nach dem Kick auf den Ball nochmal mit 6 Sekunden. Aber dieser eine Versuch von Jalen Hurts, der kommt nicht mal so weit. Was soll er da auch machen? Von einer 20-30-Yard-Linie hast du halt einfach nicht die Chance, bis in die Endzone zu kommen mit dem Pass. Das schafft halt nur, hat er halt nur Aaron Rodgers zweimal geschafft. Und das weiß er selber wahrscheinlich bis heute nicht.
Das war von der 50 bei Aaron Rodgers.
Siehst du, das war sogar von der 50, also von der 30 schaffst du es nicht. Es war halt so ein kleiner Verzweiflungsakt, aber was hätten sie anderes machen sollen? Der Ball geht incomplete, bounced irgendwo auf dem Boden auf. Kansas City hat den Super Bowl gewonnen, riesengroßer Jubel. Aber wir müssen jetzt natürlich noch mal intensiv über diesen Call reden. Was ist denn deine Meinung zu diesem Holding Call?
Ja, also da wurde ja jetzt auch schon hitzig drüber diskutiert in den letzten Tagen, ob man da eine Holding-Flagge werfen muss oder nicht. Also ich sag mal so, ich kann mich jetzt nicht dagegen wehren, dass es auf jeden Fall eine strittige Holding-Flagge ist, vor allem auch in Anbetracht der Situation und der Tragweite von eben der Flagge, die dann letztendlich das Spiel entschieden hat, auch wenn natürlich die Flagge an sich nicht das Spiel entschieden hat. Aber in dem Moment muss man sagen, dass die Flagge schon den Deckel auf das Spiel gemacht hat, weil das automatische First Down dann eben den Chiefs die Möglichkeit gegeben hat, niederzuknien. Man muss klar sagen, dass ein leichtes Halten von James Bradbury ja zu erkennen war. Ja. Er hat ja im Interview dann selber nachher auch gesagt, dass er gehalten hat, dass er gehofft hat, dass sie ihr das durchgehen lassen. Kann man jetzt natürlich sagen, hat er nur gesagt, damit er nicht im schlechten Licht dasteht, kann man so sagen, kann man so nicht sagen. Ist letztendlich auch völlig egal, weil ändern kann man es eh nicht mehr. Ich finde schon, dass du das auf jeden Fall, oder dass du die Flagge auf jeden Fall geben kannst, rein regeltechnisch gesehen. Ich würde aber auch sagen, dass wenn du die Flagge nicht wirfst, dass man sich auch nicht darüber beschweren kann, dass die Flagge nicht geworfen wurde. Es ist jetzt aber nicht so ein kontroverser Call, dass du letztendlich dann dich da hinstellst und sagst, das war auf gar keinen Fall eine Flagge, weil es war halt schon Holding zu erkennen. Und das rechtfertigt dann in dem Fall auch die Flagge. Ob man sie dann letztendlich geben muss, ist nochmal eine andere Sache.
Ja, Ich finde, du hast da schon vieles sehr Richtiges gesagt. Für mich ist das auch eine Kann-Flagge, aber eine Kann-Flagge impliziert ja auch, dass man sie werfen kann. Und ich finde, wir reden hier definitiv nicht über eine klare Fehlentscheidung. Das kam ja in der Emotion dann auch viel raus. Bei Eagles-Fans kann ich das auch verstehen, aber gerade auch von vielen neutralen Fans, dass es jetzt total die Fehlentscheidung ist, das sehe ich nicht. Ich finde, regelkonform kannst du diese Strafe geben. Es ist eine sehr kleinliche Strafe für so ein Finalspiel, ja, aber du kannst sie geben. Und ich bin ehrlich mit dir, wenn wir uns jetzt alle Spiele der Saison angucken würden, würden wir mindestens 10 Situationen dieses Jahr finden, wo die genauso gepfiffen wurde, in so einer Situation so kleinlich. Und dann ist es halt einfach auch konsequent, das so zu pfeifen. Es ist natürlich, ich glaube, viel mehr, also klar, Eagles-Fans fühlen sich betrogen, das kann ich irgendwo verstehen, das ist eine andere Situation, aber ich glaube, wir Neutralen sehen das halt auch so kontrovers, weil uns eine große Dramatik damit weggenommen wurde, emotional, durch diesen Call. Weil dann Kansas City das halt leider langweilig smart gespielt hat und dann gewonnen hat. Wir hätten, glaube ich, alle gerne diesen letzten Drive gehabt, der Eagles, wo sie nochmal die Chance haben, das selber zu entscheiden, diese Dramatik oder vielleicht sogar die Overtime dazu. Das wäre für dieses Spiel absolut würdig gewesen. In meinen Augen, habe ich, glaube ich, auch zu dir gesagt, während wir geguckt haben, ist das auf jeden Fall mein Top 3 Super Bowl, den ich bisher erleben durfte. Wenn nicht sogar Top 2 oder sogar der Beste. Also, wenn man Denver mal außer Konkurrenz nimmt, natürlich für mich. Aber das war sportlich gesehen nicht der beste Super Bowl. Da wurden wir natürlich beraubt, in Anführungsstrichen, für eine gewisse Dramatik, die dir dich dann natürlich auch schnell irrational werden lässt. Und ich finde, es ist kleinlich, und ich verstehe jeden, der sagt, es ist zu kleinlich für einen Super Bowl. Aber ich finde, es ist keine klare Fehlentscheidung, von daher völlig in Ordnung, dass man ihn pfeift. Laut Regelwerk musst du das so pfeifen. Er zieht, er gibt es selber danach zu. Ich finde ein bisschen schade, wie Juju Smith-Schuster jetzt in der Nachberichterstattung reagiert hat. Für alle, die es nicht mitbekommen haben, gestern hat Smith-Schuster dann ein Meme repostet von NFL Memes. Ich habe es nicht genau im Kopf, aber die Conclusio ist, das Meme macht sich über James Bradbury lustig. Über diese Holding Penalty. Und Juju Smith-Schuster hat das geteilt, wurde dann aber auch von AJ Brown ganz schön ausgecallt und TikTok-Boy genannt. Und Juju Smith-Schuster hat leider wieder so ein bisschen den Charakter gezeigt, den wir ihm alle unterstellt haben während der Pittsburgh-Zeit, dem, wo man das Gefühl hatte, dass er den in Kansas City vielleicht so ein bisschen abgelegt hat, der jetzt irgendwie im Moment des Triumphes dann wieder zurückkommt. Man sagt ja auch immer, im Moment von einem Triumph und von Niederlagen zeigen Menschen ihr wahres Gesicht. Aber am meisten halt beim Triumph, und das war jetzt hier von Smith-Schuster. Nicht so die feine Englische, vorsichtig ausgedrückt. Aber ich finde, man kann ihn geben. Wie gesagt, ich finde es auch schade, dass wir beraubt wurden um dieses Ende. Ich habe ja auch da eine kleine Eigenwerbung. Auf Undrafted gibt es auch eine große Analyse von mir zum Super Bowl, die ja nicht umsonst die Headline trägt: grandioser Football, unrühmliches Ende. Also das ist auch so meine Conclusio zu der Situation. Es wäre von der Dramatik mehr drin gewesen. Es ist aber keine Fehlentscheidung. Es ist jetzt kein No-Call, wenn ich ehrlich bin. Oder würdest du mir da widersprechen?
Nö. Du hast eben gesagt, dass du die Saison über mindestens 10 Plays findest, wo du das auch gecallt kriegst.
Ja.
Da würde ich vielleicht gegen argumentieren, dass du mindestens auch 10 Situationen findest, wo es nicht gegeben wird. Aber ich glaube, da muss man jetzt nicht noch weiter groß drauf herumreiten, dass es auf jeden Fall eine Flagge ist, die man werfen kann.
Die NFL sollte aber auf jeden Fall da vielleicht nochmal rangehen und das einheitlicher machen, weil das ist vollkommen richtig, was du da gerade gesagt hast. Du findest auch das Gegenteil, und das hängt so ein bisschen damit zusammen, welchen Ref du da hattest. Aber Regeln leben ja eigentlich von Einheitlichkeit. Also sollte da die NFL vielleicht nochmal, die machen ja jedes Jahr so ein Owner-Meeting mit Reviewable, Non-Reviewable oder anderen Regelveränderungen, und vielleicht sollten sie an die Regeln nochmal ran, an die Holding-Regel. Genau, was ist denn so dein Fazit zu dem Spiel jetzt unterm Strich?
Ja, also du hast gerade gesagt, war ein sehr, sehr geiler Super Bowl, kann ich nicht widersprechen. Mhm. War ein sehr, sehr geiler Super Bowl, war ja auch, ich glaube, der zweitmeiste Scoring Super Bowl, also ja, der Super Bowl mit den zweitmeisten gescorten Punkten nach Patriots gegen Eagles vor ein paar Jahren. Das heißt, auch die Eagles sind ein Lock im Super Bowl, wenn es um Punkte geht. Also Jalen Hurts, vielleicht kann man zu ihm nochmal als Fazit sagen, dass er definitiv auch einen Case für sich gemacht hat, dass er hätte Super Bowl MVP werden können, auch wenn er verloren hat letztendlich.
Ja.
liegt jetzt daran, dass er den nicht bekommen hat, dass halt es so die Regel ist in der NFL, dass dann Super Bowl MVP vom Gewinnerteam kommt, ist dann letztendlich Pat Mahomes gewesen, auch verdient. Wäre es Jalen Hurts gewesen, wäre es auch verdient gewesen, und wenn die Eagles gewonnen hätten, wäre es auch zu 100% Jalen Hurts gewesen. Ja, ist jetzt für die Chiefs vielleicht auch mit Blick auf die Legacy von Andy Reid und von die Legacy von Pat Mahomes, ja, ein dickes W auf jeden Fall. Pat Mahomes jetzt in 5 Jahren als Starter zweimal den MVP gewonnen.
Alles gut, wollte keine Verunsicherung stiften. Ich habe gerade fing gerade von Jameis Winston den W-Sign gezeigt in die Kamera.
Ja, ich musste gerade überlegen, was du mir damit sagen willst, aber ich habe es dann doch auch verstanden. ja, ja, 5 Jahre.
Mach weiter.
5 Jahre als Starter für Pat Mahomes, zweimal Super Bowl, zweimal MVP. Ist jetzt einer von 2 Quarterbacks in der Liga, der noch aktiv ist, der mehr als 2 Super Bowls gewonnen hat, oder 2 oder mehr. Mhm. Wer ist der andere?
Boah.
Kurze Frage an dich.
2 Super Bowls oder mehr? Da erwischte mich jetzt in der Kalten. Warte mal. Sag mir die Conference.
Noch NFC.
Ja, aber es ist ja nicht... die A-Rod ist es nicht.
Ich glaube, du kommst nicht mehr drauf. Ich löse einfach mal auf.
Nee.
Es ist auf. Jimmy Garoppolo.
Ja, komm. Aber der hat keins von denen als Starter gewonnen.
Das ist richtig, das ist richtig. Ja, nee, aber also Pat Mahomes ist zwar erst 27, aber kann jetzt, glaube ich, schon einen Case dafür machen, dass er zu den besten 10 Quarterbacks of all time gehört.
Auf jeden Fall.
Mindestens mal. Und ja, wenn seine Karriere so weitergeht, wovon man jetzt erstmal ausgehen muss, weil Pat Mahomes der Beste der Liga ist, dann, glaube ich, kann man davon ausgehen, dass, wenn Mahomes seine Karriere beendet, man definitiv ja, die Debatte führen muss, wer der GOAT ist, aber da will ich jetzt auch nicht zu tief in die Zukunft blicken, weil das ist noch ein langer Weg, den er da vor sich hat. Auf der anderen Seite vielleicht zu den Eagles, ja, war jetzt ein bitteres Spiel, bitteres Ende für die Eagles. Die Eagles haben aber gesehen, dass Jalen Hurts der Geil ist, vor allem auf Quarterback, dass du mit Jalen Hurts Spiele gewinnen kannst, dass er individuell Qualität besitzt. Die einzige Frage, die man sich jetzt hier in dem Fall eben stellen muss, ist, was passiert, wenn Jalen Hurts seinen dicken Vertrag bekommen wird, weil im Moment war er jetzt ja auch noch auf dem Rookie-Vertrag. Mhm. Wenn dann Mahomes irgendwann seine 40 bis 50 Millionen im Jahr kriegt, ob sie dann in der Lage sind, immer noch ein kompetitives Team um ihn eben herum aufzustellen. Aber ich glaube, dass die Eagles auf jeden Fall gesehen haben, dass das Potenzial da ist, um in Zukunft auch noch weitere Super Bowls angreifen zu können.
Musik macht Menschen unsterblich, aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson Boxing Match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Ja, die Eagles, unfassbar spannende Offseason. Super viele Spieler aus der Edge-Rotation oder auch in der O-Line. Sehr alt. Bei Jason Kelce steht ja auch das Retirement im Raum. Ich denke mal, hätte er den Super Bowl gewonnen, wäre er jetzt schon heute offiziell retired. Jetzt lässt er sich, glaube ich, noch mal ein paar Tage Zeit damit, ob er es macht oder nicht. Das Gerüst ist da mit Jalen Hurts und den jungen Receivern und einigen jüngeren O-Linern, die gut sind und der jungen Defense. Das Gerüst ist da. Jetzt muss man natürlich, sie müssen den Schritt machen, den die Chiefs schon gemacht haben. Und das ist, das zu verkraften, dass, weil du deinen Franchise-Quarterback hast, ab und zu mal Spieler weggehen und es aufzufangen. Haben wir viel zu wenig, glaube ich, drüber geredet, dass die Chiefs halt einfach mit Tyreek Hill ihren besten Receiver vor der Saison verloren haben und jetzt trotzdem den Super Bowl gewonnen haben. Das ist schon wirklich eine starke Leistung und ich habe hier auch stehen, als das am Ende vielleicht ein Tick besser gecoachte und smartere Team hat mit Kansas City einfach dieses Spiel gewonnen. Und wir haben da auch privat drüber gesprochen nach dem Super Bowl. Andy Reid ist 65, wenn er jetzt noch 5-6 Jahre coacht mit Patrick Mahomes, wer weiß, wie viele Super Bowls die vielleicht zusammen gewinnen in der Zeit. Fakt ist auf jeden Fall, du wirst an Kansas City nicht vorbeikommen in der AFC, wenn du den Super Bowl gewinnen willst. Also du musst an Kansas City vorbeikommen, um das zu gewinnen, so rum. Ich glaube, dass wir sehr viele AFC Championship Games in den nächsten Jahren im Arrowhead Stadium sehen werden und dass das jetzt hier der Beginn sein könnte von einer ähnlichen Ära, ohne dass ich es jetzt direkt sagen möchte, wie von den Patriots mit Tom Brady und Bill Belichick, dass das jetzt das Team ist, was es zu schlagen gilt. Und Patrick Mahomes, ich glaube auch, dass wir jetzt hier, der Basketball hat gerade seine Debatte mit LeBron und Jordan. Und wir werden, glaube ich, irgendwann unsere Debatte haben mit am Ende von seiner Karriere mit Mahomes und Tom Brady. Da lege ich mich auf jeden Fall fest, wenn Mahomes sich nicht schwer verletzt, werden wir diese Debatte führen müssen, weil dann werden da noch, ich sag mindestens 2 Super Bowl-Titel dazukommen, wenn nicht sogar noch mehr. So, also 4 gewinnt der mindestens mit diesen Kansas City Chiefs. Ich glaube, mindestens noch einen mit Andy Reid in den nächsten 2-3 Jahren. Da lege ich mich jetzt mal aus dem Fenster. Was danach kommt, wird man sehen. Aber die Chiefs auf jeden Fall das beste Team der Liga. Leider spielen sie in meiner Division. Beides. Aber gut. Man muss das einfach auch anerkennen. Ne? Man muss auch anerkennen, wenn gute sportliche Leistungen da sind. Und für die Eagles ist es halt bitter, weil du hast ja kein schlechtes Spiel gemacht. Das waren Nuancen, die am Ende nicht gepasst haben. Aber dann zeigt sich halt wieder, Nuancen entscheiden. Und du hast es richtig von uns zitiert. Special Teams ist so eine Nuance. Und da waren die Chiefs dann am Ende deutlich besser. Und das hat dann mit den Ausschlag gegeben am Ende, ne? Und ja, die Eagles werden zurückkommen. Ob sie jetzt direkt in den Super Bowl kommen, weiß ich nicht, weil es ist ganz spannend, wenn du dir das mal so anguckst. In den letzten Jahren, seit 2016, die Teams, die im Super Bowl waren, da ist fast und verloren haben, da ist fast keins dabei, was danach nochmal zurückgekommen ist in den Super Bowl. So, erstmal bis heute. Also, das ist schon interessant. Das müssen wir im Blick behalten. Die Entwicklung der Eagles werden spannend. Die nächsten 2-3 Jahre werden echt spannend für die Eagles. Aber wenn sie da vernünftig rauskommen und wenn ich das einem zutraue, dann ist es Roseman, dem GM der Eagles, dass sie da vernünftig rauskommen. Ich meine, die haben halt 2 Picks in der First Round und einer davon ist ein Top-10-Pick, ne? Also die werden sich ihr Gerüst wieder neu bauen können. Und die Eagles sollte man in der NFC auf jeden Fall auf dem Zettel haben, genauso wie die Chiefs sowieso, ne? Ich denke, mal damit können wir das Spiel zumachen, den Super Bowl aber noch nicht komplett.
Vielleicht eine Sache gerade noch. Du hast eben gerade gesagt,
klar,
dass die Chiefs, dass es jetzt über Arrowhead geht, würde ich jetzt nicht sagen, dass das erst jetzt der Fall ist. Das ist ja schon seit 4 Jahren eigentlich der Fall. Dass,
ja, klar.
Dass die Chiefs hier eine Dynasty aufbauen, wenn auch Dynasty ein großes Wort ist. Dass ja, das ich jetzt finde, aber man kann schon davon sich reden, schon dass seit 2-3 Jahren anbahnt und nicht jetzt erst seit jetzt, weil es ist eben schon der 2. Super Bowl, den die jetzt mit Patrick Mahomes gewinnen.
Aber das ist für mich der Ausschlag, um zu sagen, ab jetzt ist es auf jeden Fall so. 2 Super Bowls in 4 Jahren, in jedem Jahr mindestens im AFC Championship Game gewesen, in 3 Super Bowls gewesen. Das ist für mich jetzt so, wenn du dir die letzten 4 Jahre anguckst, ab jetzt ist es der Beginn von der Dynasty, also die 4 Jahre dazu gerechnet. Und deswegen sage ich, ab jetzt musst du jedes Jahr die Chiefs schlagen in den Playoffs, um in den Super Bowl zu kommen. Und das wird die Aufgabe sein für so Teams wie die Bills, die Bengals, vielleicht die Chargers, je nachdem, wie die sich entwickeln.
Eine Sache auch noch vielleicht, die mir gerade einfällt, die ganz interessant ist.
Gerne.
Die Chiefs vor zwei Jahren gegen die Buccaneers haben die aufs Maul bekommen im Super Bowl, ne?
Ja, richtig.
Lag da natürlich
31 zu 9, glaube ich, am Ende.
Wie bitte?
31-9, glaube ich, am Ende.
Ja, wie genau der Score, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Was ich sagen will, ist, dass die da natürlich verloren haben wegen ihrer O-Line, wegen ihrer maroden O-Line, die da komplett auseinandergenommen wurde von den Buccaneers. Und die Eagles haben eben, ich sag die ganze Zeit die Eagles, das war jetzt schon das dritte Mal, glaube ich. Die Chiefs haben es eben jetzt innerhalb von 2 Jahren geschafft, eben eine Top 5, Top 10 O-Line aufzubauen. Und das muss man auch erstmal schaffen. Und da gibt es so ein anderes Team, wo ich auch die Hoffnung habe, dass man das hinkriegt. Vor allem eben die Interior O-Line. Und das ist auf jeden Fall ein Vorbild, was man sich hier rannehmen oder ranziehen kann, um sich abzugucken, wie das funktioniert. Ich spreche natürlich von den Vikings. Und du hast jetzt schon 2 Top 10 Tackles und einen besseren Start, um die O-Line einmal komplett auf links zu krempeln, geht eigentlich nicht.
Das ist richtig. Das werden wir auf jeden Fall in den kommenden Wochen in der Offseason weiter beobachten. Gut, dann machen wir das Spiel mal zu und kommen noch mal kurz zur Halftime-Show. Da müssen wir auch noch mal kurz drüber reden. Finn, Rihanna, wie hat's dir gefallen?
Gut, mir hat's gut gefallen. Ich fand zwar eine gute Halbzeitshow. Gab ja jetzt auch wieder zig Leute, die sich im Internet die Köpfe drüber zerschlagen haben, wie denn die Halbzeitshow angekommen ist. Da gab es dann auch wieder ganz viele, die meinen, dass die Halbzeitshow nicht gut war, dass sie schlecht war, dass sie die schlechteste aller Zeiten war, Zitat. Und da muss ich mich ganz klar fragen, was Leute erwarten von einer Halbzeitshow. Ich habe das Gefühl, bei manchen Leuten ist irgendwie eine Halbzeitshow, erst eine Halbzeitshow, die gut ist, wenn da irgendwie der Sänger mit dem Raumschiff angeflogen kommt, dann mit dem Fallschirm ins Stadion springt, dann...
Und dabei noch 3 Saltos macht.
Die Stuntshow des Jahrhunderts raushaut, gleichzeitig tanzt und noch singt, ich frage mich, was halt manche Leute erwarten von der Halbzeitshow. Ich muss sagen, dass Rihanna erstmal natürlich, ich weiß nicht, wie viele Lieder sie letztendlich da gesungen hat, aber es waren sicherlich 12 oder so. Und jedes einzelne von den 12 Liedern ist halt ein absoluter Banger von ihr, muss man sagen. Und einige Lieder, die auch noch zu ihren besten Liedern zählen, die haben noch gefehlt. Von daher allein deshalb schon mal ein guter Auftritt. Und ich finde jetzt nicht, dass eine Halbzeitshow so spektakulär sein muss, wie ich es gerade eben angedeutet habe.
Doch, wir wollen jetzt jede Halbzeitshow genauso haben.
Ja, deswegen...
Aber selbst dann wird es Leute geben, die sagen, das war ein Salto zu wenig. Das war nicht spektakulär genug. Enttäuschende so Halbzeitshow.
So wird es leider sein, ja.
Das ist es nämlich. Ich finde, das kann man auch... Ich fand auch, es war eine gute Halbzeitshow. Es war keine kranke, überragende, wo ich jetzt sage, boah, das ist revolutionär, da reden wir in den nächsten 20 Jahren noch drüber. Es war eine gute Show. Ich habe mich im Vergleich zu zum Beispiel The Weeknd von vor ein paar Jahren, die fand ich sehr langweilig. Das einzig Lustige bei The Weeknd damals war, dass er sich in seinem eigenen Labyrinth verlaufen hat. Fand ich die wirklich unterhaltsam und erstmal auch Respekt an Rihanna, finde ich, müssen wir ja auch nochmal kurz sagen, die das schwanger dann gemacht hat, durchgezogen hat, das ist so die erste Sache.
Da soll ja auch, es wird ja ein Special Guest angekündigt und es soll ja mittlerweile dann
angeblich das Baby gewesen
herausgekommen sein, dass das Baby der Special Guest ist, ja.
Ja, und das ist halt so ein Kritikpunkt, den ich zumindest verstehen kann. Das hat meine Freundin zum Beispiel gesagt, die musikalisch da ein bisschen mehr bewandt ist als ich. Sie fand die Show auch wirklich gut, aber es wäre cool gewesen, wenn noch irgendwer anders dabei gewesen wäre. Und das kann ich verstehen, weil davon leben Super Bowl Halftime Shows eigentlich, dass dann immer irgendein anderer noch mit dabei ist, der dann aus dem Nichts kommt oder so. Zum Beispiel bei Coldplay damals, diese Coldplay Show, die haben Bruno Mars und Beyoncé ja gerettet im Alleingang, wenn man mal ehrlich ist, bei Super Bowl 50. Und ich fand auch, es war eine gute Show. Ich finde auch, dass die Erwartungshaltung von vielen Menschen da draußen vielleicht ein bisschen übertrieben ist. Und ich finde, eine gute Show ist, wenn sie mich unterhält, wenn ich sage, okay, ich bleibe jetzt sitzen und gucke mir die an und nicht, wenn ich das Gefühl habe, oh ja, ich könnte jetzt auch noch mal aufs Klo gehen oder mir was zu trinken holen. Und das hatte ich bei Rihanna nicht und deswegen schöne Show. Hat wunderbar in den Rahmen gepasst, dieses Super Bowls. Genau. Bevor wir die Folge zumachen, eigentlich als deutscher Football-Podcast müssen wir noch mal kurz 2, 3 Sätze, finde ich, zu RAN NFL verlieren jetzt. aus der Kalten einfach unvorbereitet. Es war das letzte Spiel für Run Football. Die Rechte, da hatten wir schon mal drüber gesprochen, sind jetzt bei RTL. Ab jetzt kriegen wir RTL Football oder Nitro Football oder was auch immer die sich da ausdenken werden. Ja, Finn, hast du Gedanken, die du zu Run NFL noch loswerden möchtest? Wir haben ja nun auch viel darüber noch gesprochen nach dem Spiel.
Ja, also wir haben ja auch ProSieben, also Run NFL geguckt beim Super Bowl.
Genau.
Da wurde ja dann am Ende auch nochmal ein bisschen, wurde es ja auch nochmal ein bisschen emotionaler seitens der Run NFL Crew. Ich glaube, man muss auf jeden Fall den Leuten da zugutehalten, dass sie einen wichtigen Teil für Football in Deutschland erbracht haben. Dass sie viele Fans abgeholt haben auf ihrem Weg zum Football und viele Leute dann eben zum Football gebracht haben. Mhm. Ich für mich und ich glaube, ich kann auch für dich und für viele andere sprechen, dass ab einem gewissen Punkt ja Run NFL vielleicht nicht mehr das Richtige für mich dann in dem Fall war, weil eben immer noch viel dann oberflächlich war und viel darauf ausgerichtet war, neue Leute abzuholen und ja neuen Leuten eben die Basics vom Football beizubringen und irgendwann bin ich dann persönlich zum Game Pass gewechselt, weil halt da die Analysen noch tiefergehender waren und man noch so ein bisschen analytischer unterwegs gewesen ist. Das hat sich eben bei Run NFL eben vieles an der Oberfläche bewegt. Mhm. Was nicht heißen soll, dass Run NFL schlechte Arbeit geleistet hat. Das ist auch nun mal dann, wenn es im Free TV läuft und es eben auch um Quoten geht unter anderem, dann ist es eben auch wichtig, dass du halt neue Leute dazu bekommst. Und man muss ja auch sagen, dass Run NFL mit ihrem Hashtag auf Twitter unter anderem, dass sie eben auch eine Community sich erbaut haben, wo viele Leute dann natürlich auch nicht nur wegen dem Football eingeschaltet haben, sondern eben auch wegen den Persönlichkeiten, die da im Studio gesessen haben. Mhm. Wenn ich da vor allem zum Beispiel an Icke denke, an Izume, an Werner, kann ich jetzt persönlich dann für mich sagen, dass das nicht der Grund gewesen ist, um eben Run NFL zu gucken, unter anderem. Aber ich kann auch verstehen, wenn Leute deswegen eben dann Run NFL eingeschaltet haben. Ja, jetzt ist die Zeit vorbei. Sicherlich schade, aber Leben geht weiter. Und ja, ich persönlich werde es jetzt nicht so vermissen, wenn ich ehrlich bin. Weil ich die letzten Jahre, wie gesagt, nicht mehr so viel bei Run NFL geguckt habe. Aber trotzdem muss man denen eben, glaube ich, Credit dafür geben, was sie für Football Deutschland gemacht haben.
Das ist, finde ich, der entscheidende Satz. Also du kannst sie wegen vielem zu Recht kritisieren, in der Art und Weise, wie sie sich darstellen, wie sie kommentieren. Ich finde es sehr schön, wie du es formuliert hast, dass man dem einfach irgendwann vielleicht entwächst, wenn man sich zu sehr mit Football beschäftigt. Aber ohne Run NFL, und das ist jetzt vielleicht eine steile These, aber die vertrete ich, hätten wir kein Spiel in Deutschland gehabt, weil die Community nicht so groß gewesen wäre. Wir hätten vielleicht diesen Podcast nicht gehabt, weil mein persönlicher Zugang zu Football war Run NFL damals. Muss ich ehrlich sagen. Und es ist einfach geil gewesen, dass sich ein Sender getraut hat zu sagen, wir nehmen diesen unfassbar geilen Sport, ich denke mal, da sind wir uns einig über Football, und packen den ins Free-TV, damit die Leute den sehen, damit der gesehen wird, damit der wahrgenommen wird. Die Entwicklung, die American Football in Deutschland gemacht hat, die ist krass geil und hat auch genau diese Wortwahl verdient, finde ich. Und ich hoffe, dass RTL da jetzt keinen Downer reindrückt. Ich hoffe, dass RTL es schafft, das mitzunehmen und dass es weiterhin so krass ist. Bin gespannt, ob Leute aus der Run-NFL-Crew rüberwechseln, ob eigene Sachen entstehen. Ich bin gespannt, wie bei Run jetzt sich dann die ELF entwickelt, ob das für die vielleicht in Europa dann eine Chance ist, weil jetzt Run sich footballmäßig neben College hauptsächlich auf die ELF konzentriert. Mit einem Doubleheader jetzt immer am Sonntag im Sommer, das ist natürlich schon cool. Also ich kann jedem empfehlen, guckt das mal rein, die Übertragungen sind gut gemacht, es sind unterhaltsame Spiele und die Qualität ist auch völlig, völlig in Ordnung. Also man kann sich die Spiele gut geben. Und die Regeln sind teilweise viel besser als in anderen Football-Produkten. Nichtsdestotrotz, Run NFL, danke, kann man, denke ich, sagen, abschließend. Danke, Run, dass ihr das gemacht habt. Auch wenn man sich nicht immer lieb hatte, muss man am Ende dann, finde ich, doch die Dankbarkeit irgendwo überwiegen. Und Football wird weitergehen in Deutschland. Und Das ist ein schönes Stichwort. Weitergehen. Wir werden natürlich auch definitiv weitermachen mit Undrafted. Wir werden jetzt nach dieser Folge in unser Off-Season-Programm starten. Wir werden jetzt aber eine Woche erstmal eine kleine Pause einlegen. Seht es uns nach. Die Saison war lang und auch für uns sehr anstrengend. Und wir brauchen jetzt mal eine Woche, wo wir alle mal abschalten können. Teilweise sind unsere Freunde, Familie und Partnerinnen auch zu kurz gekommen, vielleicht wegen dieses Podcastes. Oder mussten sich sehr einschränken in den Zeiten, wo wir aufnehmen. Da auch nochmal Danke an alle aus unserem Umfeld, die uns hier unterstützt haben, die erste Saison Undrafted durchzuziehen. Ich denke mal, da kann ich für alle jetzt gerade sprechen. Danke an euch da draußen, dass ihr das gehört habt. Jede Woche fleißig eingeschaltet habt. Wir hoffen, wir konnten euch gut unterhalten, euch ein schönes Football-Podcast-Produkt bieten. Wir werden es weiter verfolgen. Wie gesagt, wir machen jetzt eine Woche Pause. Danach starten wir in unser Off-Season-Programm. Dann geht's mit Free Agency los. Danach der Draft, die Draft-Previews, wo wir uns wieder dann viel Mühe für euch geben. Wir haben natürlich auch wieder im Sommer dann Sonderfolgen geplant. Auch eine Sommerpause, die kündigen wir aber rechtzeitig an. Und dann geht's natürlich dann in die Vorbereitung für die neue Saison. Ich habe richtig Bock drauf. Ich habe Bock, mit euch da draußen das zu erleben. Ich denke mal, Finn geht's genauso und Tom wird's auch so gehen. Und genau, es war eine geile erste Saison mit euch. Die zweite wird hoffentlich nur noch geiler. Und ich habe nicht mehr viel zu sagen zu dieser Saison und zu dieser Folge. Denkt dran, nächste Woche keiner undraftet, danach wieder wie gewohnt. Jede Woche. Hast du noch was, Finn?
Ich denke, das kann man als Abschluss so stehen lassen.
Wunderbar. Dann mache ich jetzt einfach wieder mal den Tom. Das war Undrafted, Leute. Macht's gut und tschüss.
Tschüss, tschö.
Undrafted. Der Football-Podcast von Fans für Fans. Mit Finn, Tim und Tom.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.